Und das ist auch das Geheimnis, das stabil macht. Und auch diese Haltung, die wir jetzt auch gehabt haben vorhin, als wir gesungen haben. Ich habe gemerkt, wie das auch aus der Gemeinde rauskommt, als wir gesungen haben. Du bist mir alles Herr. Du bist mir alles Herr. Du bist mir alles Herr. Und dich will ich ehren. Wenn das keine Lippenbekenntnisse sind, sondern wenn das wirklich unser Verlangen ist, dann werden wir das erleben, dass wir stabil sind. Und dann werden wir auch erleben, dass wir gefeit sind vor Gefahren, die uns drohen umzuschmeißen. Auch vor Verführung und vor allem, wenn es unser Ziel ist, ihn selber kennenzulernen, als Gott allen Trostes oder als Gott aller Weisheit oder als Gott aller Liebe oder was auch immer. Gott ist so reich, ja. Sein Reichtum ist unbeschreiblich, sein Wesen ist unbeschreiblich. Aber obwohl es unbeschreiblich ist, offenbart er es doch in seinem Wort. Und je mehr wir davon verstehen, desto stabiler werden wir, desto mehr werden wir sehen, wie er wirklich ist. Und ich komme heute mit zu euch mit einer Botschaft, die ich als sehr dringlich empfinde. Ich habe diese Woche, hat es mich regelrecht gedrängt, auch das weiterzugeben. Und es geht zurück auf einen Traum, den ich am letzten Wochenende hatte. Und zwar in diesem Traum habe ich gesehen, wie hier in der Gemeinde so ein Tisch aufgebaut war mit lauter Geschenken, die irgendjemand dahingestellt hat, die irgendjemand mitgebracht hat. Und auf einigen Geschenken konnte ich auch Namen entdecken. Und mir war klar, irgendwie, ich habe auf diese riesen Geschenke geschaut und ich wusste irgendwie, das sind Salbungen. Ja, das sind Salbungen. Und in dem Moment, wir sind dann alle so darauf zugelaufen und in dem Moment, als einige davon nehmen wollten, hatte ich plötzlich Mose vor Augen, wie er nicht ohne Gott in das verheißene Land ziehen wollte. Und ich habe einfach nur gerufen, ich habe gesagt, stopp, rührt's nicht an, es ist fremdes Feuer. Und es war so dringlich und ich bin daran aufgewacht. Und ich wollte erst diesen Traum den Leuten mitteilen, deren Namen ich lesen konnte, weil ich am Anfang nicht genau wusste, worum es geht. Und ich habe aber diese Woche gemerkt, oder ich glaube, ich habe diese Woche verstanden, was Gott mir zeigen wollte und dass das uns alle was angeht. Uns alle als Einzelne, aber auch uns als Gemeinde. Und deshalb will ich das hier einfach auch weitergeben. Und zwar diese Begebenheit mit Mose, die ich da im Traum gesehen habe, das finden wir in 2. Mose 33. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr das gerne auch mit aufschlagen. Und zwar ist es eine Situation unmittelbar, nachdem das Volk das goldene Kalb angebetet hatte. Also Mose war auf dem Berg und das Volk wollte es nicht abwarten und macht sich ein goldenes Kalb oder lässt es sich machen und betet dann diesen Götzen an. Und Mose geht dann zum Herrn zurück, um für das Volk um Vergebung zu bitten. Und da macht Gott Mose ein Angebot. Der Herr sprach zu Mose, zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will einen Engel vor euch hersenden, der die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte. Gott hatte vor langer Zeit schon was versprochen. Schon lange vor Mose, nämlich, dass dieses Volk in ein verheißenes Land kommt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Stellt euch das vor, ein Land, Milch und Honig, das wäre jetzt für uns, ja, wo wir sagen, ich will aber kein Milch und Honig. Ja. Milch und Honig heißt, alle Segnungen, alles ist da. Die Fülle, absolute Versorgung, alles, was sie brauchen, wird da sein. Das heißt, Leben im Überfluss. Und wisst ihr was? Gott hält seine Versprechen. Da hinten haben wir diesen Vers, ja. Gott hält, was er verspricht. Wisst ihr das? Gott hält, was er verspricht. Und wenn er dir was versprochen hat, er hält's. Wenn er uns in seinem Wort was verspricht, er hält es. Verlass dich drauf. Und so macht das auch hier, egal wie widerspenstig dieses Volk ist, was Gott verspricht, hält er. Und er sagt, okay, ich habe es euch versprochen, ich bringe euch in dieses Land, aber ich möchte nicht mitziehen. Ich sorge dafür, dass ein Engel alle Feinde vertreibt. Ich tue alles für euch, aber ich selber, ich werde nicht mitziehen. Aber wisst ihr was? Und ich bin so froh darüber. Der Mose, der war einer, der Gott kannte. Der Mose, der war einer, der wirklich, der war immer wieder im sogenannten Zelt der Begegnung. Das war dieses Zelt, das sie außerhalb des Lagers immer wieder aufgebaut hatten. Und immer wenn der hineinging, dann war da diese Wolkensäule vor dem Eingang, während Gott mit Mose sprach. Und es heißt in Vers 11 hier, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ist das nicht herrlich? So eine Beziehung hatte Mose mit Gott, wie einer, der mit seinem Freund redet, nämlich von Angesicht zu Angesicht. Und deshalb konnte und wollte Mose sich nicht abfinden damit, auf sich allein gestellt in dieses Land zu ziehen. Vers 12 lesen wir mal weiter. Mose sagt also zum Herrn: Du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Also Mose sagt, allein gehe ich mit diesem Volk da nicht rein. Möchte nicht. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Der Herr antwortete ihm: Ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose: Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht weg von hier. Also weg von hier, wir reden hier von der Wüste noch, ja? Also sie waren noch nicht in diesem Land, an einem Ort, an dem es eigentlich nicht bequem war. Ja? Wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst. Und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Das Volk hätte also alle Segnungen haben können, wenn sie in das Land gezogen wären. Alles, was Gott ihnen versprochen hat. Aber Gott wäre nicht unter ihnen gewesen. Sie hätten das eigentliche Ziel verfehlt. Warum? Weil Gott eigentlich gesagt hat, ich will ja Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist das eigentliche Ziel, nicht dieses Land der Segnungen. Gott gibt es noch dazu, Gott sagt, ihr seid total versorgt, aber das eigentliche Ziel, das bin ich für euch, dass ich euer Gott bin und ihr mein Volk seid. Und Mose hatte diese Haltung, dann lieber noch in der Wüste bleiben. Dann lieber noch in der Wüste bleiben, aber Hauptsache du, Gott, bist bei uns. Was für eine Haltung. Aber der Begriff fremdes Feuer, der in diesem Traum vorkam, auch der kommt aus dieser Zeit. Im 3. Mose 9 gibt Gott Mose ganz detaillierte Anweisungen, wie die Priester ihren Dienst verrichten sollen. Also Gott setzt Priester ein und er sagt dann ganz genau, wie diese Priester, in dem Fall Aaron und seine Söhne, diesen Dienst verrichten sollen. Und dann gibt Gott auch ein Versprechen. Er sagt nämlich, 3. Mose 9, Vers 6, wenn ihr diese Anweisungen des Herrn befolgt, wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Also Gott will sich zeigen, Gott will sich offenbaren und er sagt, dient mir so, so wie ich es euch gesagt habe und ich werde euch erscheinen, ich will mit euch sein. Und so befolgen sie die Anweisung ganz genau, genauso wie Moses gesagt hat. Und als Mose und Aaron das Opfer auf den Altar gelegt hatten, sie kommen also wieder aus dem Zelt der Begegnung heraus und dann Vers 23 heißt es, da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und wie ist diese Herrlichkeit erschienen? Feuer ging von ihm aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Also hier kommt wirklich übernatürlich Feuer vom Herrn und sie sehen, es ist der lebendige Gott. Und als die Israeliten das sahen, jubelten sie vor Freude und warfen sich auf den Boden. Nicht, weil sie noch nie Feuer gesehen haben, aber weil sie genau gewusst haben und die Herrlichkeit Gottes gespürt haben, weil sie gemerkt haben, dieses Feuer, das ist kein gewöhnliches Feuer, das kommt vom Herrn. Und dann geht es aber so weiter, 3. Mose 10, die ersten Verse. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer hinein. Und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Und Mose sagte zu Aaron, dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Gott will seine Herrlichkeit zeigen. Gott will zeigen, was er für ein herrlicher Gott ist. Und er zeigt sich auch. Er zeigt sich da, wo sich die Menschen haben sich an seine Anweisungen gehalten. Und es gibt übernatürliche Zeichen. Sie sehen Feuer vom Himmel. Und die Menschen, sie sind begeistert davon, ja, sie jubeln, sie, natürlich will es jeder sehen. Würdet ihr es gern sehen? Ich würde es gern sehen. Ja, oder? Ja, ich meine, das ist total dramatisch, total faszinierend. Und Gott will das ja auch. Ja, Gott selber will sich doch zeigen. Er will sich auf übernatürliche Art und Weise auch offenbaren und zu zeigen, hey, ich bin mit euch. Aber was ist hier passiert? Aarons Söhne, sie haben sich nicht an Gottes Wort gehalten, sondern sie haben sich, im Prinzip haben sie sich eigenmächtig geholt, nachdem sie gesehen haben, wow, ja, da passiert was. Sie haben sich dann eigenmächtig geholt, was Gott ihnen doch eigentlich schenken wollte. Gott wollte ihnen das doch geben, aber sie warten nicht auf Gott, sondern sie holen sich das eigenmächtig. Und die Konsequenzen sind hart. Die Konsequenzen sind hart, aber sie gehen daran, ja, sie werden zerstört dadurch, dass sie selber sich das holen wollen, was Gott ihnen doch eigentlich geben möchte. Und ich verstehe diese Begebenheiten, die wir da lesen, als wirklich als dringliche Warnung an uns, uns nicht eigenmächtig zu holen, was Gott doch selber zu seiner Zeit tun möchte. Und wir sind hier und heute als Volk Gottes im neuen Bund wirklich an einer Position, und ich merke, dass da wirklich auch Bewegung drin ist, in der wir immer mehr verstehen, wer wir in Jesus sind, ja, dass wir freigemachte Kinder sind. Wir haben es jetzt in so vielen Liedern besungen, dass wir Erben seines Reiches sind, und Gott will sich immer mehr offenbaren. Und wir sind auch an einer Position, wo wir immer mehr begreifen, was für eine Autorität uns Jesus auch gegeben hat, wenn wir in ihm sind. Ja, da haben wir jetzt auch schon viele Predigten dazu gehört, wie Gott uns auch einsetzen möchte in Kraft und in Autorität, und das ist richtig. Und viele von uns, das weiß ich von euch, ja, wir sehnen uns nach mehr von Gott. Ja, da ist diese Sehnsucht, dieser Hunger in uns, dass wir mehr noch Gottes Herrlichkeit sehen, dass es auch nach außen sichtbar wird, dass Gott wirklich sein Wort übernatürlich mit Zeichen auch bestätigt. Ja, diese Sehnsucht und dieser Hunger ist da, und der ist nicht nur bei uns da, sondern der ist auch bei vielen da, ja, in der Gemeinde, weltweit. Und auch gerade hier in Deutschland, wo es wirklich ausgetrocknetes Land ist, so sehe ich es zumindest, ja, wo anscheinend wenig oder offensichtlich wenige geistliche Aufbrüche, wenig geistliche Durchbrüche da sind. Und dieses Mehrwollen, es ist ja auch gut. Es ist gut, wenn wir diesen Hunger haben. Es ist gut, diese Sehnsucht zu haben, mehr von Gott zu haben. Auch hier und jetzt schon mehr von seiner Herrlichkeit zu sehen. Ja, dieser Hunger, er ist gut. Aber da, wo Mangel ist, da, wo Hunger und Sehnsucht ist, da ist es leider so, dass auch die Fälschung, die Täuschung des Feindes nicht sehr weit ist. Wir sehen das bei der Versuchung von Jesus auch, ja, ihn hungerte, dann kommt der Feind und bietet ihm was zu essen an. Ja, so lesen wir das. Und in ganz vielen Fällen ist es so, und wir können das in der Bibel auch immer wieder sehen, dass der Feind versucht, genau da reinzugehen, ja, wo er weiß, da ist der Hunger, ja, da ist ein Hunger da, und er versucht, dir ein Imitat, eine Kopie zu geben, anstelle von dem, was Gott dir geben möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott sagt, seid achtsam, ja, seid achtsam, prüft. Es ist ein Ort, wo der Feind versucht, uns ein Imitat von Gottes Herrlichkeit oder Zeichen seiner Herrlichkeit anzubieten, also von dem, was wir suchen. Und er kommt natürlich nicht erkennbar als Feind. Sonst würde keiner drauf reinfallen. Ja? Er kommt, so heißt es in der Bibel, als Engel des Lichts. Er benutzt sogar die Bibel, ja, Worte aus der Bibel, um diese Dinge anzubieten, um Zeichen und Wunder anzubieten. Und es drängt mich deshalb auch so, das hier auch nochmal zu sagen, weil in der westlichen charismatischen Welt gerade so eine geistliche Bewegung oder mehrere Bewegungen auch in Gang sind, in der eine sehr, sehr starke Betonung darauf gelegt wird, auf das Leben im Übernatürlichen. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommt, aber es ist sehr, sehr stark, und es kommt jetzt auch immer mehr nach Deutschland, wo die Betonung da ist auf Leben im Übernatürlichen, Eintreten in die Herrlichkeit Gottes, auf übernatürliche Zeichen und Wunder, Schlagworte wie, wir wollen den Himmel auf die Erde holen, habt ihr vielleicht auch schon gehört, oder wir wollen die größere Herrlichkeit sehen, und das Haus hat größere Herrlichkeit jetzt. Und lauter solche Schlagworte. Und in diesen Versammlungen ist es tatsächlich auch so, dass viele übernatürliche Phänomene auftreten. Das ist so Wunder, Zeichen von Goldstaub, von Öl, immer mehr Engelserscheinungen und so weiter. Und die Leute, sie sind begeistert, ja, wenn ihr mal da solche Versammlungen gesehen habt, die Leute sind begeistert, ja, sie sehen diese Zeichen und Wunder und sie jubeln, sie sehen diese übernatürlichen Phänomene und sie meinen jetzt, sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Weil sie sagen, diese übernatürlichen Phänomene, sie sind ein Beweis oder sind Zeichen für die Herrlichkeit Gottes, die jetzt aus dem Himmel zu uns herabkommt. Und ich sage jetzt nicht, und ich möchte da wirklich richtig verstanden werden, und ich sage nicht, dass alle diese Phänomene, wenn sie auftreten, dass die automatisch aus einem anderen falschen Geist herauskommen. Sie können, teilweise tun sie es auch, aber ich sage nicht, dass alle aus einem falschen Geist herauskommen. Aber genauso wenig automatisch sind sie automatischen Zeichen für Gott und für seine Herrlichkeit, nur weil übernatürliche Zeichen und Wunder vorkommen. Und es muss uns einfach klar sein, dass Zeichen und Wunder nicht automatisch die Gegenwart Gottes repräsentieren. Wieso sage ich das? Wir sehen das sogar schon bei Mose, als er beim Pharao war. Ja, was war da? Der Mose kam hin und sollte bekräftigen und zeigen, dass Gott mit ihnen ist, und er hatte diesen Stab, wirft ihn auf den Boden und eine Schlange wird heraus. Vielleicht kennt ihr diese Stelle. Was machen die Zauberer vom Pharao? Sie machen das Gleiche, sie imitieren diese Dinge. War das übernatürlich? Ja, natürlich. Das heißt, ein übernatürliches Zeichen an sich ist nicht automatisch ein Zeichen dafür, dass Gott hier ist oder dass es die Gegenwart Gottes ist. Andere Geister können das genauso imitieren und das muss uns einfach klar sein. Genauso in der Offenbarung, jetzt können wir sagen, ja, das war im Alten Testament. Nein, in der Offenbarung wissen wir, dass am Ende es geschehen Zeichen und Wunder in der Gemeinde, aber es geschehen auch Zeichen und Wunder aus dem antichristlichen Geist heraus. Wir lesen das. Und dass der Feind versucht am Ende durch Zeichen und Wunder Leute zu verführen. Und nicht nur irgendwelche Leute, sondern auch die Gemeinde. Ja, wenn es möglich ist, auch die Gläubigen zu verführen, die Auserwählten zu verführen. So steht es in der Offenbarung. Das heißt, ja, und von außen ist es manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Du brauchst einen Geist der Unterscheidung, um da zu unterscheiden. Und diese übernatürlichen Phänomene, das ist nichts, was wir irgendwie wegwischen können und sagen, ja, das wird jetzt einfach nur erzählt und die tun nur so. Nee, übernatürliche Phänomene sind real und wo Gottes Gegenwart ist, da ist immer Übernatürlichkeit im Spiel, ja, weil er ein übernatürlicher Gott ist. Aber sobald, und ich glaube, da liegt der Punkt, sobald ich dieses Übernatürliche an sich suche, sobald ich diese Faszination mit dem Übernatürlichen, sobald das mein, ja, dass ich sage, oh, das will ich erleben. Ich glaube, dass da der Haken ist. Ja, dann ist nämlich die Gefahr groß, dass ich ein Imitat erhalte. Dass ich nicht das Echte erhalte, sondern dass ich getäuscht werde. Ich selber habe einen unbändigen Hunger danach. Nach mehr von Gott, wirklich mehr von Gott zu sehen, ihn mehr zu erkennen, mehr mitzukriegen, was er tut. Ja, so wie Jesus sagt, ich sehe, was der Vater, ja, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und ich sage oft, Herr, ich möchte so, dass meine geistlichen Augen geöffnet werden für das, was Gott gerade tut und dass ich immer mehr im Unsichtbaren auch erkenne und mehr von seiner Herrlichkeit sehe. Und Gott will das auch. Gott will das auch. Gott will das, dass du das siehst. Ja, und ich liebe dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus und wir haben es gestern hier im Raum der Begegnung gelesen, ja, wo Jesus für die Jünger betet, aber nicht nur für die Jünger, sondern für alle, die an ihn glauben werden, auch in Zukunft, also auch für euch, für uns. Und Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen. So Gott selber will, dass wir mehr von ihm mitkriegen. Gott selber will, dass wir ihn sehen. Aber, und jetzt kommt dieses Aber. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes nicht in erster Linie in Zeichen, also in übernatürlichen Zeichen und Wundern. Auch nicht in einem Lauern auf sichtbare Zeichen seiner Herrlichkeit. Das ist nicht das Erste, sondern wir sehen die Herrlichkeit Gottes zuerst in einer Person. Und diese Herrlichkeit, die hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. Das ist zuallererst die Herrlichkeit, die wir sehen sollen. Und wir haben an Heiligabend im Johannesevangelium gelesen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Wir reden von Herrlichkeit sehen. Hier heißt es, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben vorhin gesungen und es hat mich einfach auch nochmal erinnert. Seht doch, wie herrlich Jesus ist. Da ist die Herrlichkeit. Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Er, Jesus, spiegelt die Herrlichkeit des Vaters wider, wie kein Zeichen und kein Wunder und kein gar nichts es kann. Er selber ist der Abglanz dieser Herrlichkeit. Und zwar in seinem Wesen, in der Summe aller seiner Eigenschaften, seiner Weisheit, seiner Demut, seiner Liebe, in seiner ganzen Fülle. Ja, es heißt, in Christus ist die ganze Fülle. Und darin spiegelt er diese Herrlichkeit wider, die beim Vater ist. Und wenn du das sehen kannst, oder wenn du das immer mehr sehen kannst, dann siehst du Herrlichkeit. Das ist das Allererste. Und ich wünsche mir und dir, dass ihr begeistert seid über diese Herrlichkeit. Nicht einfach nur hinnehmt und sagt, ja, sehen wir Jesus, ja. Sondern, dass eine Begeisterung kommt, die Herrlichkeit zu sehen. Ja? Wenn Leute übernatürlich vor euch sind, wow, ja? Wenn übernatürliche Dinge sehen, wow. Ich glaube, dass das Wesen von Jesus noch viel mehr der Grund ist, warum wir sagen können, Jesus. Wenn du das sehen kannst, dann siehst du Herrlichkeit. Zweitens, Zeichen und Wunder folgen dem Glauben. Sie bestätigen die Verkündigung von dem lebendigen Christus und vom Reich Gottes. Wir lesen an mehreren Stellen, ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, Apostelgeschichte 14, Vers 3. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Oder Markus 16. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Also diese Dinge passieren. Da, wo Gott im Spiel ist, habe ich vorhin schon gesagt, Gott ist ein übernatürlicher Gott. Da, wo Gott im Spiel ist, da geschehen auch übernatürliche Dinge. Ja, in Gottes Kraft. Aber Zeichen und Wunder sind niemals ein Köder, um den Leuten irgendwie dann anschließend noch was von Jesus zu erzählen. Ich glaube, dass da einfach die Reihenfolge vertauscht ist. Ja, im Sinn von kommt, ihr werdet Wunder erleben, kommt zu diesem Wundergottesdienst, ja, und ihr werdet erleben, sondern sie predigen das Evangelium. Sie lehren auch nicht über Zeichen und Wunder. Stimmt's? Der Inhalt ihrer Lehre geht nicht über Zeichen und Wunder, wie du Wohlstandsengel aktivieren kannst, ja, wie die zum Teil lehren. Oder wie man jetzt möglichst wirksam in den dritten Himmel versetzt wird. Das lehren die doch nicht. Sondern, was lehren sie denn? Sie reden von Gnade, hier heißt es, sie reden in der Kraft der Gnade. Wenn du von Gnade redest, dann macht Gnade gar keinen Sinn, wenn du nicht vorher von Schuld redest. Stimmt's? Das heißt, sie predigen ganz klar das Kreuz. Sie reden von Gnade, sie bringen das Evangelium vom Reich Gottes. Das heißt, sie predigen den gekreuzigten und auferstandenen Christus, wie man gerettet wird, Glaube, Buße, ein Leben in Abhängigkeit, im Gehorsam gegenüber Gott, den eigenen Wünschen gekreuzigt. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und dann heißt es, dass Gott dieses Evangelium bestätigt durch Zeichen und Wunder. Das heißt, da werden Leute befreit, da werden Leute geheilt, da gehen Leute vollen Mutes weiter ihren Weg und sie werden übernatürlich versorgt und. Aber das Zentrum der Lehre sind nie die Wirkungen, sind nie die Zeichen, sondern das Zentrum ihrer Lehre ist Jesus Christus, die Erlösung, die Gnade und das Reich Gottes. Das ist das Zentrum der Lehre. Und außerdem gehen das Wort und die Wirkungen, die Kraftwirkung des Geistes, sie gehen immer zusammen. Die Herrlichkeit Gottes und die Zeichen und Wunder, die es bestätigen, sie werden immer mit dem Wort Gottes in eins gehen. Immer. Sie gehen nicht darüber hinaus und sie werden sich gegenseitig bestätigen. Und zwar nicht nur in einzeln herausgenommenen Schriftstellen, ja, ich pick mir jetzt mal ein paar Zitate und mache mir daraus eine eigene Lehre über Zeichen und Wunder, sondern in dem Gesamtzeugnis der Schrift, es wird diese Zeichen bestätigen. Und wenn es es nicht bestätigt, Finger weg. Finger weg. Wenn es darüber hinausgeht und man sagt, ja, heute haben wir aber noch eine größere Herrlichkeit, Finger weg. Der Geist und das Wort wirkt zusammen. Und diese ganzen übernatürlichen Phänomene, sie bekräftigen das echte Evangelium. Das war das Zweite. Also Zeichen und Wunder folgen dem Glauben nach. Es geht erstens um Jesus. Ja, wir sehen die Herrlichkeit in Jesus. Zweitens Zeichen und Wunder folgen dem Glauben nach. Und drittens ein Erleben der Herrlichkeit Gottes kommt aus einer Intimität mit Gott. Aus einer absolut engen Beziehung mit Gott. Gleich nachdem Mose Gott gebeten hatte, doch mit ihnen zu gehen in dieses Land, wünscht er sich noch etwas. Und ich war wirklich begeistert, dass das so in einem Zusammenhang steht. Ja, so einen Traum kann man sich auch nicht aussuchen. Aber Gott weiß das ja alles. Ja. Und kurz nach dieser Begebenheit, als Mose Gott bittet, mit ihnen zu gehen, dann wünscht er sich noch was. Nämlich 2. Mose 33, Vers 18. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte, nämlich, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott gewährt ihm diese Bitte. Und er sagt, okay, du wirst mich sehen. Aber er schützt ihn auch. Er stellt ihn in so eine Felsspalte und er sagt, er hält seine Hand über ihn, damit er am Leben bleibt. Weil niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Niemand kann das Gesicht von Gott sehen, ohne zu sterben. Das heißt, Gott sagt, ich zeige dir meine Herrlichkeit, aber ich schütze dich auch, dass du nicht mehr siehst, als du sehen sollst, damit du daran nicht zerstört wirst. Und er konnte schließlich Gottes Herrlichkeit sehen. Und genauso wie Mose, der immer wieder im Zelt der Begegnung war, der mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht, wie man mit einem Freund redet und der schließlich seine Herrlichkeit sehen konnte, so ist es auch bei uns. Es sind intensive Zeiten mit Gott, die uns zu einem Freund Gottes machen, in denen Gott uns in seine Geheimnisse, in seine Pläne einweiht. So wie Mose ihn gefragt hat und gesagt hat, zeig mir doch, was du vorhast. Zeig mir doch, was du vorhast. Und genauso sind es diese Zeiten, die wir mit ihm haben, wo er uns einweiht. Und oft braucht es auch Gehorsam und Disziplin, an diesen Zeiten festzuhalten. Ja, das ist nicht einfach so, Gott macht irgendwie was oder irgendjemand legt euch die Hand auf, ihr bekehrt euch und dann seid ihr jetzt jeden Tag voller Sehnsucht in der Gegenwart Gottes stundenlang. Oder geht das jemandem von euch so? Dann dürft ihr gerne davon erzählen. Versteht ihr? So funktioniert es nicht. Sondern dieser Hunger erwächst und dann manchmal braucht es aber auch Disziplin. Und zu sagen, okay, es ist mir jetzt gar nicht danach. Warum? Weil wir haben ein Fleisch, ja, das uns daran hindern will, dahin zu gehen. In diese Kraft Gottes, in diese Nähe Gottes. Und dann manchmal braucht es Disziplin und sagen, eigentlich ist mir gar nicht danach, aber ich werde jetzt Gott suchen. Ich werde ihn suchen. Und das ist eine Erfahrung, die macht jeder von uns. Ja, egal wie weit wir sind. Ja, es wird natürlich immer mehr, diese Sehnsucht auch mit ihm zusammen zu sein. Das wird immer mehr und ich bin da sehr dankbar dafür. Aber es braucht oft auch Gehorsam und Disziplin, sich diese Zeiten nicht rauben zu lassen. Und versteht mich richtig, ich meine nicht, dass man sich durch Disziplin und Fleiß irgendwie Gottes Herrlichkeit erarbeiten kann oder verdienen kann. Davon rede ich überhaupt nicht. Jesus ist ganz klar die Tür zur Herrlichkeit und sonst niemand. Aber wenn du diese Herrlichkeit sehen möchtest, wenn dieser Hunger in dir geweckt wird. Und ich hoffe, dass das auch heute passiert, dass es nicht nur eine Warnung ist vor dem Falschen, sondern dass es auch was in euch bewegt und ihr sagt, eigentlich, ich will mehr von dieser Herrlichkeit, ich will das auch. Ich hoffe, dass dieser Hunger befeuert wird in euch, zu sagen, ich will mehr von seiner Herrlichkeit sehen, aber von der echten. Dann braucht es wirklich ein gehorsames, diszipliniertes Leben, in dem wir seiner Gegenwart regelrecht nachjagen. Wir haben das schon vorhin gehört, ja, in der Jahreslosung. Wir jagen ihm nach. Und es ist manchmal kein Spaziergang, ihm nachzujagen, ja, oder lässig, mal so nebenbei, sondern wir jagen ihm nach und es verlangt uns, ihn zu sehen, ihn zu hören. Aber viele Leute heute, viele Leute, sie wollen sich lieber an jemanden hängen, der Gott kennt und der das hat und der ihm nachgejagt ist. Und der jetzt Herrlichkeit sieht und vielleicht auch Herrlichkeit die Herrlichkeit widerspiegelt, weil da Dinge passieren. Und viele Leute hängen sich dran, weil sie wie das Volk ja diese Zeichen sehen wollen. Und es war schon früher so, bei Mose am Berg Sinai. Gott wollte ja eigentlich mit dem Volk zusammen sein. Und was sagt das Volk? Das Volk sagt am Ende noch, Mose, rede du mit Gott. Ja, wir wollen dich hören. Ja, sag du uns, was wir tun sollen. Sie wussten, Mose redet mit Gott und Mose wird uns dann schon sagen, wie es ist. Und so ist es heute noch genauso. Viele Menschen wollen sich an jemanden hängen, der Gott kennt. Und wollen doch nicht selber in die Gegenwart Gottes gehen. Geht ja auch schneller. Geht ja auch einfacher. Aber wisst ihr was? Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht aus zweiter Hand erleben. Okay, du kannst irgendwelche Wunder und Zeichen erleben und wow, super. Aber das heißt noch lange nicht, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst. Aber wenn du die Herrlichkeit Gottes zu sehen beginnst, aus dieser Intimität mit Gott heraus, dann lernst du, wie sich diese Herrlichkeit unterscheidet von bloßen Zeichen und Wundern. Glaubt ihr das? Wenn ihr, und viele von euch, ihr habt es schon geschmeckt, ja, Zeiten, in denen ihr plötzlich die Gegenwart Gottes gespürt habt, wisst ihr noch? Erinnert euch mal an diese Zeiten, wie das ist. Da geht es nicht um spektakuläre Zeichen, oder? Sondern da geht es wirklich darum, im Geist dieses Wesen von Gott einen Geschmack davon zu bekommen. Und es ist so anders. Und wisst ihr, was dann auch beginnt, wenn ihr das seht oder wenn ihr das erlebt? Dann fängt Gott an, Dinge zu tun, die er durch dich tun möchte. Du wirst nämlich einen Lebensstil des Gehorsams haben. Und wenn der Heilige Geist dir sagt, tu das, dann tust du es. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen Zeichen und Wunder. Warum? Weil Gott das, was er gesagt hat, das, was er euch aufgetragen hat, diese Anweisungen, die er euch gegeben hat, weil er sie übernatürlich bestätigt. Und zwar wie bei den Aposteln. Und das ist die Reihenfolge. Wenn du also eine Sehnsucht hast und diese Sehnsucht befeuert wird, dieser Hunger nach Gottes Herrlichkeit, auch nach diesen Zeichen seiner Herrlichkeit, mit dem er sein Wort bestätigt, dann sage ich dir hier und heute, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Und wenn es die Leute noch so wollen, es gibt keine Abkürzung, als in die Gegenwart Gottes zu gehen. Beziehungsweise es gibt Abkürzungen, aber sie werden dich auf die falsche Fährte bringen. Abkürzungen werden dich auf die falsche Fährte bringen. Und ich habe ein sehr einprägsames Erlebnis gehabt mit einer Schulklasse. Und zwar war ich in Österreich auf Schloss Klaus. Die bieten so, also ein christliches Werk von den Fackelträgern. Und sie bieten so erlebnispädagogische Programme an, die sie dann auf eine echt super Art und Weise mit geistlichen Impulsen verbinden. Das heißt, die Schüler, die erleben tagsüber was und dann kommt hinterher ein geistlicher Input, wo sie praktisch das, was die Schüler erlebt haben, übertragen aufs Geistliche. Also wirklich ein ganz tolles Programm. Und dann dieser eine Programmpunkt war so, die Mitarbeiter von diesem Schloss Klaus, sie haben also ein Seil gespannt quer durch den Wald. Und ich rede jetzt nicht von Waldwegen, sondern quer durchs Gestrüpp, da waren Hindernisse, alles Mögliche. Also ein Seil, das ging dann um Bäume rum und so, zickzack, also alles Mögliche. Und sie sollten an einem bestimmten Ziel ankommen. Die Schüler waren blind, also die hatten solche Augenbinden auf ihren Augen, so sie konnten nicht sehen. Und sie haben nur eine einzige Anweisung bekommen. Halte dich am Seil fest und lass es unter keinen Umständen los. Das war die einzige Anweisung, die sie bekommen haben. Man könnte meinen, war nicht besonders kompliziert. Okay? Und dann werdet ihr am Ziel ankommen. Okay? Das haben die dann auch gemacht. War dann am Anfang sehr easy. Am Anfang war es noch nicht so viel Gestrüpp und dann sind die einfach da entlang. Und wir waren dabei und meine Kollegin und ich, wir hatten die Aufgabe, Einzelne, also auf Einzelne, die jetzt nicht in der Gruppe waren, sondern die so ein bisschen einzeln so für sich waren, leise dazu zu bringen, sie vom Seil wegzubringen. Und zwar mit dem Versprechen, dass wir sie, dass wir eine Abkürzung, sie über eine Abkürzung führen und sie an einer anderen Stelle wieder ans Seil bringen. Also wir haben natürlich nicht gesagt, wir führen dich jetzt zum Seil weg, vom Seil weg, sondern wir haben gesagt, pass mal auf, da vorne ist so eine Biegung, ich spar's dir, ich bring dich gerade zum nächsten Baum, da geht nämlich das Seil wieder weiter. Und das haben meine Kollegin und ich gemacht, obwohl echt, mir wurde schon ganz schlecht, weil ich ja wusste, was kommt. Und dann habe ich aber gedacht, so blöd werden die hoffentlich nicht sein. Ja, die haben ganz klare Anweisungen bekommen, aber wisst ihr, was absolut fies war? Wir waren ja ihre Lehrer. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben auf uns gehört. Und ich könnte jetzt noch heulen, wenn ich dran denke, weil mir einfach so klar wird, wie in den Gemeinden Menschen, die gelernt haben, sich am Seil zu halten, auf ihre Lehrer hören, auf ihre Prediger hören, auf irgendwelche Leute hören, von denen sie im Internet irgendwelche Botschaften kriegen. Und mir wurde wirklich total schmerzhaft bewusst, wie empfänglich wir sind für Täuschungen. Ja, wir haben denen gesagt, wir bringen dich ans Ziel. Versteht ihr, es gibt keine Abkürzungen. Deshalb, bleib an der Leine, bleib am Seil, bleib am Evangelium, bleib am Wort Gottes. Und selbst der Paulus sagt, selbst wenn wir oder selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt als das, was wir euch gepredigt haben, er sei verflucht. Der Paulus, selbst wenn wir kommen, er sagt, selbst wenn ich irgendwann meine Meinung ändere, ich bringe euch ein anderes Evangelium, glaubt mir nicht. Und wenn der Engel höchstpersönlich, angenommen hier käme jetzt ein Engel rein und er steht hier in absoluter Kraft, Pracht, leuchtet, selbst wenn er euch ein anderes Evangelium predigt, bleibt am Wort. Es ist wirklich so, es ist so eine dringliche Botschaft heute. Nicht nur heute, sondern auch in unserer Zeit. Bleibt am Wort. Und was jetzt? Müssen wir jetzt Angst haben? Müssen wir jetzt irgendwie nur noch auf Täuschungen lauern? Nein, müssen wir nicht. Aber wir wollen und müssen wachsam sein. Ja, das steht auch immer wieder im Wort. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen wachsam sein. Wir wollen und sollen prüfen, ob die Geister aus Gott sind oder nicht. Und wir wollen auch keinen falschen Fokus. Ein falscher Fokus auf die Zeichen und Wunder und auf das, was Gott tun will, auf Werke und so weiter, sondern Gott liebt uns und er will uns bewahren. Er will, dass wir das Echte haben. Er will, dass wir ihn kennen, dass wir das Leben mit ihm kennen, dass wir die echten Zeichen seiner Herrlichkeit kennen, weil wir nämlich sein Wesen erkennen. Und da will er diesen Hunger, diese Sehnsucht befeuern in uns, dass wir in seine Gegenwart gehen und sagen, okay, ich will mehr von dir, ich will mehr von deiner Herrlichkeit, ich will's. Und ihr könnt jetzt bei euch selber sehen, wo steht ihr da, wollt ihr das? Und wenn ihr es wollt, dann geht vor ihn, sucht ihn, jagt ihm nach. Und wenn ihr es noch nicht wollt, dann betet, dass ihr wollt. Es ist das Höchste, was es geben kann. Und er sagt, er schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Dann betet, dass ihr wollt. Dann wollt, dass ihr wollt. Und lass uns nicht abspeisen mit vordergründigen Zeichen und Wundern, mit Salbungen, hinter denen nicht das Wort steht, oder mit Salbungen, hinter denen nicht ein gefestigter Charakter steht. Die Menschen gehen daran zugrunde. Und überall da, auch in der Kirchengeschichte, wo Menschen mehr Fokus darauf gelegt haben, auf das, was Gott tun kann, oder auf Zeichen und Wunder, statt auf ihn selber, sie sind alle gescheitert. Und es wird auch in Zukunft so sein, weil man daran zerstört wird, weil man daran kaputt geht. Und lass uns nicht abspeisen mit einer vermeintlichen Herrlichkeit, die im besten Fall ein Abklatsch ist von dem, was Gott tun kann und im schlimmsten Fall anderen Geistern Zutritt gewährt. Und das ist real und diese Gefahr, die ist da. Gott wünscht sich, dass wir wie Mose wirklich in dieser engen Gemeinschaft und Vertrautheit mit ihm sind. Wie einer, der mit seinem Freund redet. Und je mehr wir das sind in dieser Gemeinschaft, desto mehr werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und zwar die echte. Oh Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du selber möchtest, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Dass du, Jesus, selber für uns gebetet hast, dass wir bei dir sind, um deine Herrlichkeit zu sehen. Ich danke dir, dass du es bist, der sich übernatürlich bekräftigt, der übernatürlich das Wort bestätigt, der Anweisungen gibt und es geschieht dann auch. Und wir können uns hundertprozentig verlassen, alles, was du versprochen hast, es wird geschehen. Du bist der Gott, der sich an sein Wort hält. Ich danke dir, dass du dich bestätigst, auch dass du jedes Wort bestätigst, wo du Anweisungen gibst, dass du sie auch zum Ende führst. Und dass du uns als Gefäße gebrauchst, nicht als diejenigen, die jetzt anfangen, irgendwie in eigener Kraft etwas zu tun, sondern dass du es selber bist, der wirkt. Herr, und ich bete so, dass wir bewahrt bleiben vor irgendwelchen Imitaten, vor irgendwelchen Kopien, die uns angeboten werden, wo auch durch irgendwelche Lehren, aus irgendwelchen Wortfetzen aus deinem Wort, irgendwelche Lehren aufgebaut werden, die wegführen vom Eigentlichen, die wegführen vom Evangelium, die einen falschen Fokus legen auf das, was du doch sowieso tun möchtest. Und Herr, ich bete jetzt für jeden, der hier in diesem Raum ist, dass er bewahrt bleibt, dass er erkennt, wo Fälschungen sind, dass er erkennt, wo Täuschungen in die Gemeinde hineinkommen, dass er erkennt, wenn er irgendwelche anderen Lehren hört, das, wo wirklich das Herz drin ist und was der Fokus ist dieser Lehre. Herr, ich danke dir, dass du der bewahrende Gott bist und dass, wenn wir uns ausstrecken nach dir, dass du uns auch nichts anderes gibst. Du sagst deinen Geist, du wirst uns nichts anderes geben. Herr, ich danke dir, dass du so gut bist und dass du selber möchtest, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Und so bete ich auch für uns alle, dass wir immer mehr von dir sehen, dass wir immer mehr dein Wesen begreifen, mehr verstehen, was für ein wunderbarer, herrlicher Gott du bist, der zwar unbeschreiblich ist, der sich aber offenbart. Und ich bete auch, dass wir immer mehr diese Zeiten haben, in denen du uns in deine Geheimnisse einweist, in denen du uns dein Wesen zeigst, in der wir geprägt werden. Ja, und wirklich auch ruiniert werden für alles, was ein Imitat ist, weil wir das Echte kennen. Du bist unser Gott und dir allein gehört alle Ehre. Und ich bete, dass unsere Leben wirklich Leben sind, die dir Ehre machen, die sich nicht wegführen lassen, die sich nicht täuschen lassen von keinem einzigen übernatürlichen Phänomen, die aber gleichzeitig voll mit deiner Übernatürlichkeit rechnen. Herr, wir wollen offen sein für deinen Heiligen Geist. Wir wollen ihn nicht dämpfen, wir wollen uns nicht verschließen vor diesen Dingen, die geschehen werden und die auch schon geschehen. Aber wir wollen das Echte. Wir wollen das Echte, Herr. Und ich danke dir, dass du es gibst. Dir sei alle Ehre. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.